Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Technik diskutiert. Heute wieder mit
Thorsten
und Thilo. Die 15. Folge, die mit den Mehrfamilienhäusern, den PV-Anlagen. Das ist ja nicht das Einzigste, was es so in Mehrfamilienhäusern gibt, sondern die haben ja auch Garagen, Tiefgaragenstellplätze.
Da fehlt was, ne? Haben wir was vergessen beim letzten Mal?
Na, sieht so aus, als wenn wir da was vergessen haben, ne? Wollen wir da noch anknüpfen oder was sagst du dazu? Lass uns wieder die Experten zuschalten, oder? Wollen wir machen?
Ja, lieber Experten, ne? Wie nur Amateure.
Also dann, herzlich willkommen, Michael und Martin von Frequentum. Hallo.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Hallo zusammen auch von mir.
Das Thema, was wir letztes Mal besprochen hatten mit PV-Anlagen auf Mehrfamilienhäusern, ist ja nicht genug. Wir müssen natürlich noch ein bisschen weitergehen. Die Elektromobilität in Deutschland ist voll im Gange. Es wollen immer mehr Leute Autos laden. Teilweise bei mir in der Wohngegend gibt es jetzt schon Ladestationen an Straßenlaternen. War sehr erstaunt, dass es alles doch irgendwie möglich ist, den Strom ans Fahrzeug zu bekommen. Aber wie sieht's denn aus? Könnt ihr uns unterstützen? Wie kriegen wir denn in Mehrfamilienhäusern die Autos geladen?
Das ist einerseits ein großes Thema, andererseits aber tatsächlich technisch doch im Großen und Ganzen ganz gut lösbar. Man hört ja immer wieder, naja, diese Leistungen, diese Anschlussleistungen, die an Gebäuden vorliegen, die reichen ja bei weitem nicht aus, dass man dort auch nur kleine Mengen von E-Fahrzeugen laden kann. In der Tat ist es ein Thema, das man sich anschauen muss. Aber tatsächlich ist es eigentlich, je näher man kommt, gar nicht einmal, oder je näher man diesem Thema sich annähert, gar nicht mal so ein großes Problem. Man muss einige technische Kniffe machen, aber im Großen und Ganzen funktioniert das Ganze. Ganz kurz noch zu meiner Seite. Mein Name ist Martin Amberger, Mitgründer der Firma Frequentum. Wir sind ein Planungs- und Beratungsbüro, was sich insbesondere mit dem Thema Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhäusern beschäftigt. Also im Grunde genommen ein relativ kleines Segment aus dem Thema Elektromobilität.
Ja, da kriege ich ja schon wieder Mehrfamilienhäuser Autoladen. Da hört man ja alle möglichen Sachen so in der Presse immer, wenn die ganze Straße nach Hause kommt, dann bricht alles zusammen. Das ist ja wahrscheinlich dann in Mehrfamilienhäusern noch problematischer oder wahrscheinlich ja nicht, aber man könnte es erstmal so denken.
Könnte man denken, aber der Name Frequentum sagt es ja schon, Frequenz mit Strom kennen wir uns aus. Nicht nur bei der E-Mobilität, auch bei Photovoltaik und Wärme. Und wenn diese drei Themen zusammenspielen im Haus, muss man eben eine Intelligenz mit einbauen, dass eben das Stromnetz nicht sofort zusammenbricht. Das Zauberwort, was wir hier nahezu in jedem Objekt verwenden und erklären, ist ein Lastmanagement, also ein dynamisches Lastmanagement. Werden wir sicher nachher nochmal genauer drauf eingehen. Aber das sorgt dafür, dass nie zu viel Last anliegt und da kann man jetzt schon mal allen die Angst nehmen, auch bei niemand irgendwie der Strom ausfällt.
Ja, ich muss ja auch sagen, Lastmanagement macht mir ja zu Hause auch ein bisschen das Autoladen, dann irgendwie mit dem Strom was anderes zu machen. Und meine Erfahrung ist, selber lädt man ja gar nicht immer so doll das Auto auf, also so viel Energie reingeben. Meistens regelt man halt runter. Ne? So genauso stelle ich mir das auch vor, dass nicht jeder seine 11 kW da wahrscheinlich zur Verfügung hat. Bei so einem 6-Parteien-Haus alle nach Hause kommen, 11 kW reinsteckt jeder und dann wird es vielleicht dunkel dann doch.
Nee, dunkel wird es nirgends. Wir erklären das immer mit dem Wort wenn. Wenn alle mal ein E-Auto hätten und wenn alle dann gleichzeitig heimkämen und wenn alle Autos leer wären und wenn alle einstecken und wenn alle noch oben kochen, dann wäre zu viel Leistung, also zu viel Last am Hausanschluss. Aber da waren jetzt, glaube ich, 5 Wenns drin. In der Regel haben noch nicht alle ein Auto, es kommen auch nicht alle gleichzeitig heim, auch nicht alle sind leer gefahren kompletto, auch nicht alle machen gleich den Herd an und so weiter. In der Praxis ist das Ganze deutlich entspannter und wenn wirklich einmal im Jahr so ein Worst Case eintritt, dass alle Herde und alle Autos gleichzeitig Strom anfordern, haben natürlich die Wohnungen mit den Herden und so weiter Priorität und das Lastmanagement drosselt ein paar Minuten oder auch mal eine Stunde die Ladetechnik. An sich kein großes Thema.
Also eure Wallboxen oder die ihr empfehlt sozusagen, die sind dann so schlau, dass man die runterregeln kann. Oder automatisch runtergeregelt werden, sozusagen von der Leistung her.
Die sind entweder schon so eingestellt, dass sie ganz wenig Leistung ziehen. Das Auto steht ja 23 Stunden meistens rum. Da kann man auch mit kleinen Ladeleistungen viel Energie in den Akku kriegen. Aber genau wie du sagst, wenn ein Lastmanagement funktionieren soll, müssen die Boxen irgendwie ansteuerbar sein. Also der Controller muss den Boxen sagen können, jetzt bitte mal kurz weniger Strom ziehen, weniger Leistung ziehen. Und dann nennen wir das smarte Ladestationen oder smarte Wallboxen, die eben steuerbar sind.
Aber das Problem sehe ich jetzt dabei immer, ich habe mir auch eine Wallbox angeschafft, wo man dann gucken musste, wo das Energiemanagementsystem, was ich habe, so mit reden kann. Es gibt keine richtigen Standards so richtig. Ich meine, klar, es gibt irgendwie Modbus, den kann man auslesen, programmieren, aber so richtige Standards gibt es sie schon, dass man sagen kann, jede Wallbox kann man kaufen, dran schließen, eigentlich nicht, ne? Also meine Erfahrung zumindest.
Also formell gibt es tatsächlich einen Standard, OPCC nennt sich das, Open Charge Point Protocol. Aber leider Gottes ist dieses Protokoll so offen, dass es da doch erhebliche Dialektunterschiede gibt, wenn man so will. Das ist ähnlich wie wenn man jemand aus der Oberpfalz mit jemand vom Niederrhein spricht. Rein theoretisch ist das Deutsch, aber ich glaube kaum, dass sich die zwei wirklich verstehen. So ähnlich ist das tatsächlich auch bei den Ladestationen heute. Deswegen empfehlen wir auch tatsächlich sogenannte geschlossene Systeme, also Wallboxen auch von einem Hersteller in einem Gebäude, sollte das eine einheitliche Struktur sein. Technisch denkbar ist auch das offene System, aber tatsächlich, wie du gerade erwähnt hast, das kann dann im Einzelfall dann doch etwas problematisch werden. Ihr habt euch ja auch als Bastler vorgestellt, das wäre dann ein Job für euch, da stundenlang zu schauen, wie man diese einzelnen Boxen dann doch miteinander verbindet, aber für die Normal-User ist dann doch das ein bisschen viel.
Also wenn ich jetzt der Bastler wäre, würde ich jetzt einen Controller bauen. Also ich stelle es mir so vor, wir haben 10 Tiefgaragenstellplätze, wir haben überall dieselbe Wallbox und die schalte ich dann alternierend zum nächsten Parkplatz den Strom dann zu der Wallbox dazu oder wie funktioniert das dann exakt?
Das könnte man machen. Tatsächlich ist aber das so, dass das Signal im Grunde genommen an den Wechselrichter ins Fahrzeug weitergeleitet wird. Also tatsächlich ist es eigentlich eine Datendurchleitung durch die Wallbox. Also ein technischer Schutz ist nicht in der Wallbox verbaut, sondern wie gesagt, es ist der Wechselrichter im Fahrzeug, der tatsächlich effektiv regelt. Das muss eben dann von allen dann gleich passieren, gleich schnell, mit den gleichen Abständen typischerweise. Wird in Ampere-Schritten geregelt und auch ungefähr so im 10-Sekunden-Modus. Ja. Aber das kann eben sich im Einzelfall dann doch unterscheiden.
Meine Erfahrung ist, ich bin so ein bisschen geschädigt mit einer Wallbox, die kann zwar 11 kW dreiphasig, aber da ich mit meiner Photovoltaikanlage ja selten 11 kW erzeugen kann, eigentlich nie, betreibe ich die meistens immer auf einphasig und die müsste man immer die Phasen wegschalten mit einem Schütz sozusagen, damit die auf einphasig oder dreiphasig läuft. Das ist schon ein bisschen nervig irgendwie. Also schöner wäre es eigentlich, wenn man einphasig lädt, kann man ja mit minimal 6 Ampere, meine ich, laden. Mhm. Das sind dann irgendwie 1,4 Kilowatt und geht dann bis 3,7 hoch. Und das reicht meistens aus. Höchstens kommt richtig die Sonne raus, dann müsste man halt ein bisschen mehr laden.
Das ist einer der Punkte, die wir auch immer sagen, die Ladeleistungen sind eigentlich gar nicht so kriegsentscheidend, weil Michael hat es gerade erwähnt, das Fahrzeug steht die meiste Zeit. Und wenn man das richtige Nachtfenster hat, wo wir typischerweise von ausgehen, 10 Stunden, so roundabout, dann hat man eigentlich genug Zeit, um auch mit sehr geringen Ladeleistungen zu arbeiten.
Man weiß ja, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, 100 Kilometer zur Arbeit hin und zurück fährt, da braucht man 20 kW vielleicht ungefähr. Das geht ja auch mit einphasig oder relativ schnell dann noch über die Nacht.
Je nach Kunde ist es ein bisschen anders. Also gerade die Wohnungswirtschaft, die Vermieter und die Energieversorger, die haben da in der Regel auch technische Kompetenz. Die WOWI hat eine Abteilung Technik. Da ist eigentlich schon klar, dass das Ganze funktionieren wird. Es geht eher nur dann noch genauer drum, wie und wie macht man das Geschäftsmodell, wer ist vielleicht der Partner oder was macht man in-house, was vergibt man extern. Bei den Hausverwaltern und Wohnungseigentümergemeinschaften sind wir schon noch sehr viel im Erklärungsmodus, weil da so Fake News kursieren, dass das alles nie geht, dass der Strom nicht reicht, dass der Hausanschluss nicht reicht, dass es immer Blackout gibt. Und dort erklären wir dann wirklich nochmal von der Pike auf, dass diverse Wallboxen schon steuerbar sind und wenn man die intelligent zusammenschaltet mit einem Controller, dass dann auch nichts passiert. Das OCPP, muss man vielleicht zur Verteidigung noch sagen, es funktioniert ja schon in Teilen, also gerade beim Datentransfer, um dann am Ende abzurechnen. Aber wie Martin sagt, beim Lastmanagement müssen die Boxen halt einfach kompatibel sein, einfach steuerbar sein. Und da ist das Einfachste eben, wenn man nur einen Hersteller pro Haus verbaut, auch das Günstigste und optisch Beste aus meiner Sicht.
Das habe ich auch gemerkt. Für meiner Wallbox gibt es einen Master Slave und die bieten auch ein Lastmanagement an, wenn man jetzt mehrere Lademöglichkeiten hätte. Aber man muss ja auch sagen, wenn so Wohnungseigentümer oder Vermieter, die ohne E-Mobilität ist ja keine Zukunft mehr da. Und wenn die Leute keine Lademöglichkeiten zu Hause haben, sind die Wohnungen ja irgendwann auch nicht mal so lukrativ zu mieten oder zum Vermieten.
Richtig. So wie jetzt Internet jedes Haus hat, hat halt bald jedes Haus eine Ladelösung. Die Leute haben ja auch ein Recht auf einen Ladepunkt, wenn sie einen Stellplatz haben, sowohl in der WEG als auch im Mietshaus. Und in jedem Haus gibt es mindestens einen oder ein paar Prozent der Leute, die dieses Recht auch einfordern. Die gehen dann in die Versammlung oder zum Vermieter und sagen, so, jetzt will ich dieses Recht einfordern und jetzt müsst ihr euch um die Ladetechnik kümmern. Und die Fehler macht man am Anfang, so wie man so schön sagt. Deswegen, man startet dann meistens mit einem Konzept am Anfang, um das Ganze auch technisch sicher und ausbaufähig auszubauen.
Ja, wenn dann jeder sein Verlängerungskabel dann aus dem Fenster raushängt und dann sein Auto laden will irgendwie, ist das ja sicherlich nicht vorteilhaft für die Sicherheit und so.
Ihr meintet gerade, dass man das auch nach extern vergeben kann. Ist das dann so eine Art Contracting-Vertrag abschließen würde, dass man sagt, du externe Firma, installiere mir die komplette Infrastruktur in meiner Tiefgarage, wenn ich jetzt Eigentümer eines kompletten Mehrfamilienhauses bin, und übernimm bitte die ganze Abrechnung, oder was steckt da genau hinter?
Da muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, wem gehört die Hardware? Die kann ja dem oder den Gebäudeeigentümern gehören. Oder ein Externer bringt die rein im Sinne eines Contractings. Da wird allerdings nicht die gesamte Technik vermietet. Das wäre dann doch zu viel Risiko. Sondern die meisten Anbieter bringen die Ladestationen mit Zuleitung mit. Das kann mal zur Miete sein. Aber nicht die sozusagen die sogenannte Grundtechnik, die so im Technikraum verbaut wird. Und der zweite Teil ist der Betrieb. Auch hier gibt's theoretisch die Variante, dass eine Eigentümergemeinschaft oder der Vermieter der Betreiber ist und sich um alles kümmert, ja, die Nutzer anlegt, die Wartung organisiert, den Strom einkauft, den man auch abrechnet mit den einzelnen Usern. Meistens wird dann aber gerade in größeren Objekten ein Profi genommen. Wir sind da eben auch Partner von sehr vielen Anbietern und vielen Energieversorgern, die sowas eben standardmäßig machen und dann über viele Jahre sicher und professionell die Anlage betreiben und abrechnen.
Da habe ich mal eine Frage. Man liest ja überall, extern laden ist extrem teuer, kann ich eigentlich auch bestätigen. Zu Hause laden ist das günstigste. Wie liegt man denn dann ungefähr, ich meine, wenn man so eine Ladung hat als Mieter, was zahlt man da? Sicherlich nicht den Strom, den man zu Hause zahlt, aber ich hoffe auch mal nicht den, den man an der Autobahn bezahlen muss, die Höhe.
Also in der Tat ist es tatsächlich nicht das Günstigste zu Hause. Das Günstigste ist heutzutage häufig noch das Arbeitgeberladen, denn das wird tatsächlich heute noch häufig umsonst abgegeben. Also das erleben wir immer wieder, dass die Kunden dann sagen, naja, ich brauche es zu Hause gar nicht, ich brauche es gar nicht in meiner Tiefgarage, weil ich lade eh beim Arbeitgeber. Das glauben wir, ist allerdings tatsächlich eher eine Zeitgeschichte. Also es wird sich über kurz oder lang eben auch ein bisschen ändern. Und dann wird es eben doch nicht mehr ganz umsonst sein. Insofern wird also perspektivisch das Laden zu Hause schon eine auch kostentechnisch attraktive Situation sein. Du fragst nach den Kosten. Also im Grunde genommen ist es schon so, dass man dort mit dem Stromtarif rechnen kann, den man an seinem Wohnungszähler hat. Es kommt aber je nach Situation, wie es der Michael genannt hat, dazu, dass man eben eine Dienstleistung des Betriebs noch finanzieren muss, wenn man dort ein fremder Betreiber drin ist. Und das kostet dann auch nochmal, Größenordnung so zwischen, würde man sagen, zwischen 20 bis 50 Euro irgendwo kann das sein.
Wir haben im April 23 auch einen großen Betreibervergleich durchgeführt, weil genau diese Frage ständig kommt. Wen sollen wir denn nehmen als Betreiber? Und wenn man das dann wirklich bundesweit mal vergleicht, so lokale Anbieter, bundesweite Anbieter, was die so wollen für die Wallbox-Miete oder Kauf, plus den Strom, plus die Wartung, so eine Betriebsgebühr, da gibt es dann doch echt große Unterschiede. Und da das ja so Dauerkosten sind, die jeden Monat anfallen, sollte man sich hier wirklich sehr gut überlegen, mit wem man kooperiert. Große Wohnungsunternehmen wollen eher einen Partner bundesweit. Das ist dann auch schwierig, da welche zu finden. Aber so Hausverwaltungen, die sind meistens so lokal, regional tätig. Dort kann es dann auch Sinn machen, mit einem lokalen Energieversorger zum Beispiel zu kooperieren oder mit anderen Firmen, weil es, wie gesagt, pro Monat dann sich doch läppert, wenn man beim einen 10 Euro mehr zahlt als beim anderen, so über die Jahre.
So eine Kooperation ist dann wie lange? 10, 20 Jahre im Schnitt oder dann?
Also wenn man über Hardware-Contracting redet, da muss man etwas langfristiger denken. Da geht ja auch jemand ins Risiko. Beim Betrieb ist die Tendenz ganz klar zu kürzeren Verträgen. Also da ging es mal los vor ein paar Jahren, so mit 5 Jahren. Aber inzwischen sieht man auch immer mehr durch neue Player aus Skandinavien kürzere Laufzeiten, wo eben zum Beispiel 2 oder also noch kürzere Laufzeiten angeboten werden. Wohl wissend, dass sie sich auch dann immer wieder verlängern, weil, ja, never change a running system, da müssen schon alle unzufrieden sein, dass die sagen, so, jetzt alles raus und der nächste Betreiber wieder alles rein und dann machen wir mit dem weiter. Das ist dann schon selten, denken wir.
Nochmal zum Thema hier günstigste Ladung. Du stehst ja auch bei uns auf dem Firmengelände und tankst ab und zu mal für fast umsonst, oder?
Ja, gegen Spende ist das bei uns. Zurzeit noch eine Ladesäule, das ist natürlich ein Highlight im Winter, ne? Aber Tilo, die bauen 5 neue. Die haben die Straße aufgerissen. Und da bin ich auch mal gespannt, wie die Bewirtschaftung dieser 9 Säulen passieren wird. Ob es der Arbeitgeber kostenfrei zur Verfügung stellt oder es doch extern bewirtschaftet wird. Da bin ich mal gespannt.
Ja, ist interessant.
Aber das Beste ist natürlich, man lädt zu Hause, weil da brauche ich mich um meine Wallbox nicht schlagen. Die ist immer frei und ich fahre einfach in die Garage, stecke das Ding rein und dann ist gut.
Aber die allergrößte Zahl der Ladevorgänge findet ja zu Hause statt. Kriege ich einen Ladepunkt und dann zahle ich eben 40, 50, 60, 70 Cent pro Kilowattstunde. Das kommt dann auf Tarif und Anbieter und so weiter an. Ist auch ein bisschen intransparent. Aber zu Hause mit einem eigenen Strom am eigenen Zähler, weiß ich ganz klar, was es mich kostet, oder mit einem Vertrag mit einem Betreiber, weiß man auch ganz konkret, zurzeit sind es eher so wieder die Wohnungsstrompreise, die dort angelegt werden, weiß man sehr konkret, was eine Kilowattstunde kostet und das ist dann auch deutlich günstiger als unterwegs.
Also das kann ich auch nur bestätigen, das ist total super, dass man morgens nicht an der Tankstelle vorbeifährt und sich wieder rumärgert, warum es morgens teurer ist wie abends. Man hat seinen festen Preis, man weiß, wie viel eine Kilowattstunde kostet zu Hause und da kann man einfach laden, egal wann es ist. Und wenn man noch eine PV-Anlage hat, dann kann man sich freuen, wenn man noch ein paar Kilowatt über die Sonne reinkriegt. Also es ist zu Hause eigentlich am besten. Ich habe bis jetzt nur beim Arbeitgeber mal geladen und sonst eigentlich immer zu Hause.
Es braucht halt beides, ja. Das Auto steht viel zu Hause, sehr viel. Deswegen sind wir eben große Freunde vom Zuhause-Laden. Aber wir machen auch viel mit Kommunen inzwischen, die eben so öffentliche Ladekonzepte brauchen oder Energieversorger, die von AC mehr auf DC laden gehen. Diese Ladevorgänge gibt's halt auch, wenn man unterwegs ist. Aber die stehen meines Erachtens ein bisschen zu viel im Fokus. Da wird immer drüber diskutiert. Dabei findet die eigentliche Ladelösung in den Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern statt, also zu Hause.
Heißt, zu Hause wird mit AC geladen und nur für diese Schnellcharger ist dann die Variante mit der DC-Ladung?
Grob gesagt, zu Hause AC, unterwegs DC. Es gibt allerdings auch einige öffentliche AC-Lader, wo nicht so viel Leistung fließt, bis 22 kW. Kann man auch machen, wenn man ein paar Stunden was zu tun hat, irgendwie zum Sport geht oder ähnliches, dann ist das auch okay. Wenn man aber wirklich unterwegs ist und auch weiter will, dann hat man eben nur Zeit für einmal aufs Klo gehen und ein Espresso, dann reden wir ganz klar über DC-Laden.
Ich meine, das sind die DC-Lader, sehe ich eigentlich an den Autobahnen und Schnellstraßen, wo man wirklich Pause macht, weiterfährt und zu Hause habe ich Zeit der Welt. Da ist AC, langsam laden, schont den Akku, ist okay.
Ich habe persönlich einen Tesla, Tesla Y, und habe 85% der Ladevorgänge tatsächlich zu Hause und ca. 15% dann doch tatsächlich eben an den Superchargern, weil gerade tatsächlich in letzter Zeit, das war mir jetzt, hatte ich so nicht erwartet, doch bin ich mittlerweile doch relativ viel wieder auf Langstrecke unterwegs. Aber selbst da ist es so 85% zu Hause. Ja, also das ist ganz klar so. Zu Hause laden dominiert absolut.
Das und nennen wir auch Schnarchladen. Weil eben langsam und über Nacht einfach nachgeladen wird, was verfahren wurde. Zum Beispiel 10 kWh pro Tag. Diese Geschichten, dass man ganz schnell mal kurz hier 80 kWh braucht, das ist natürlich dann unterwegs. Aber wie gesagt, die allermeisten Ladevorgänge sind schön und langsam akkuschonend auch zu Hause.
Was man jetzt an deinen Zahlen gerade schön erkennen kann, diese Masse an Kilowattstunden, die ich ins Fahrzeug pumpen muss, die gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Dass ich jetzt sage, ich muss jetzt meinen Tesla mit 80 Kilowattstunden vollladen, volle Pulle, sondern ich habe wirklich nur eine Differenzladung, 3 bis 10 Kilowattstunden am Tag im Schnitt. Also ist es auch umsetzbar, solche Ladelösungen für zu Hause, ohne da jetzt noch den Anschlusskasten aufzupimpen und auf größere Leistung vom Energieversorger dazu zu lassen.
Wir bringen das immer auf den Slogan Nachladen statt Volltanken. Es geht wirklich bei der Elektromobilität eben um das Nachladen, um das Wiederauffüllen und nicht um das, was man von der klassischen Tankstelle kennt. Und das ist früher ja so üblich gewesen, man fährt mit leerem Tank hin und in 5 Minuten ist der Tank wieder voll und dann ist gut. Und das kennen die Leute und das ist auch so der erste Ansatz, mit dem sie auf einen dazutreten. Ja, wir müssen das natürlich auch jetzt zu Hause haben, aber genau das ist eben bei der Elektromobilität überhaupt nicht mehr der Fall. Hier gibt es einen Paradigmenwechsel eben hin zum Nachladen. Und dieses Nachladen, das funktioniert, ja, ich würde sagen, super.
Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe gerade mein Handy mal rausgezogen und mal die Wallbox mal live angeguckt. Ich bin vor 2 Stunden nach Hause gekommen, Auto sofort dran gesteckt an die Wallbox. Okay, die Solaranlage packt nur Überschuss rein, aber ich habe immerhin 4,1 kW schon wieder ins Auto geladen und habe meine 15 heute verbraucht. So wird da zwar nicht wieder gesamtvoll, aber so schleppt man sich durch die Woche immer mit ein bisschen Nachladen hin. Und somit kommt man auch mit einem kleineren Akku die Woche fast jetzt früher schon autark zur Arbeit.
Ja, wenn das Auto nicht tagsüber in der Garage steht und man den Ladevorgang aktiv dann auf tags programmiert, fließt halt nicht der gute Solarstrom ins Auto, sondern man ist dann eigentlich schon vollgeladen von der letzten Nacht. Oder das Auto ist vollgeladen und es ist eben nicht die ideale Kombi PV und Laden, auch wenn sich die Story eigentlich sehr gut anhört. Es bedingt halt, dass man tagsüber leer reinkommt und dann eben gleich PV-Strom reinlädt.
Man darf nicht so spät Feierabend machen. Ne? Also jetzt sind die Tage natürlich schon länger und die Sonne scheint ein bisschen länger, dass man nochmal 2 Stunden reinladen kann, aber jede Kilowattstunde zählt halt. Und ich meine, wenn man halt ein paar Kilowatt zukaufen muss in der Woche, ja, dann ist das halt so, hilft halt nichts. Also eine schöne Idee wäre immer noch, wenn ich meinen PV-Strom durchs Netz durchschicken könnte zum Arbeitgeber, da eine Steckdose habe und meinen eigenen Solarstrom da tanken könnte und einfach nur die Netzentgelte bezahle.
Mhm. Das wäre ein schönes Geschäftsmodell.
Ja, das wäre eigentlich eine super Sache, weil ob mein Auto nun zu Hause steht und lädt oder ich das einfach nur durchs Netz schicke, klar muss ich das Netz bezahlen, das ist nicht umsonst. Aber so könnte man zumindest ziemlich viel Solarstrom in ziemlich viele Autos am Tag speichern einfach. Wir hätten so eine super Speichermöglichkeit. Aber ich glaube nicht, dass sich das so schnell durchsetzen wird oder umzusetzen ist.
Das wäre ein sogenanntes disruptives Modell. Das würde den klassischen Energieversorger natürlich vor erhebliche Herausforderungen stellen, muss ich mal sanft auszudrücken.
Es fährt halt auch nicht jeder im Auto zur Arbeit und nicht jeden Tag und kann nicht jeder in der Arbeit laden. Muss man leider auch so sehen. Aber wenn diese Fälle alle eintreten, wäre es tatsächlich rechnerisch ja möglich, dass man einfach bilanziell sagt, ich habe gerade was erzeugt. Und jetzt an anderer Stelle ziehe ich das raus. Ist halt so regelkonform noch nicht möglich.
Ich meine, klar muss man die Netzdurchführung bezahlen, denn die Netze sind nicht umsonst, aber zumindest könnte man den Solarstrom so schon mal speichern. Viele Anlagen regeln ja noch ab und verschenken dann halt einfach den Strom in der Mittagszeit. Ist halt ein bisschen schade für die Umwelt. Technisch alles möglich, aber wie viele Sachen immer die rechtlichen und Sachen stehen dann oftmals im Weg.
Also das ist in der Tat der zweite ganz große Baustein. Wir haben jetzt sehr stark über die Technik geredet. Bei den Wohneigentumsgemeinschaften geht es aber doch auch sehr stark um das rechtliche Thema. Das ist ja mittlerweile deutlich entspannter, entschärfter. Aber es ist trotzdem immer noch ein Thema, wie teilt man das auf? Wem gehört was? Das ist also bei der konkreten Umsetzung tatsächlich der zweite ganz große Block, den wir den Kunden auch immer nahe bringen müssen.
Aktuell ist es halt so, nicht die ganze WEG will investieren. Gibt auch welche, da einigen die sich, machen die qualifizierte Mehrheit, dann investiert die WEG in die Basistechnik. Manchmal ist es aber auch nur eine Teilmenge. Wir nennen das inzwischen IGEL, IGEL, das ist die Interessensgemeinschaft Elektromobilität. Tolles Wort. Das sind dann eben 20 von 40 oder einfach eine gewisse Untermenge an Stellplatz-Usern, Stellplatzeigentümern, die jetzt sagen wollen, ja, wir investieren in die Ladetechnik. Und die sind dann qua Zusammenkunft eine GbR und können die Ladetechnik kaufen. Müssen dann auch sogar qua Gesetz nachträglich die anderen, die mitmachen wollen, die es erst später kapieren, ein nach billigem Ermessen mitmachen lassen. Dann gibt's halt ein kleines Update, eine kleine Erweiterung der Technik, aber wenn die von Anfang an erweiterbar geplant ist mit einem Konzept, mit einer Machbarkeitsstudie, dann ist das auch kein Problem.
Wie könnte so eine Erweiterbarkeit aussehen? Stelle ich mir zum Beispiel so vor, dass ich vielleicht das so wie in der Industrie Kupferschienen im Keller dann montiert habe an der Wand, wo ich mich dann an die Schiene dann anklemme und erweitere die Wallboxe dann für den nächsten Stellplatz, oder wie soll das dann funktionieren?
In der Tat, genau, du hast das richtige Stichwort erwähnt, der Schienenverteiler, so nennt sich dieses Gerät tatsächlich. Kommt eben tatsächlich aus der Industrie. Das macht es möglich, tatsächlich eine sehr einfache Erweiterung darzustellen, weil im Grunde ein Schienenverteiler, der Verteiler ist quasi schon da. Es ist eine Leitung und gleichzeitig eine Verteilung. Und mit dem Produkt planen wir typischerweise in größeren Tiefgaragen, weil es da eben dann am Ende des Tages die kostengünstigste und die praktikabelste Lösung ist. Es ist eigentlich keine ganz einfache oder keine ganz günstige, einfach ist schon, aber keine ganz günstige Technik. Aber ab einer gewissen Größe rechnet sich das Ganze, da ist es dann doch wieder die kostengünstige Variante. Und es ist auch die mit Abstand sicherste und ja, ich sag mal, für große Ströme am besten geeignetste Technologie. Die Schienenverteiler, die beginnen bei Stromstärken von ca. 160 Ampere. Die gehen rauf bis auf Stromstärken von 4000 Ampere. Also in der Größenordnung bewegen wir uns da nicht. Wir sind da eher bei 160 bis 250 Ampere, was wir dann typischerweise dort planen. Ja. Aber das ist eigentlich tatsächlich der idealste Weg, wie man so etwas plant, in mittelgroßen bis großen Tiefgaragen.
Sowas kenne ich noch aus meiner Ausbildungszeit. Da gab es auch so Stromschienen in der Halle, wo man halt so Steckdosen und so reinhängen konnte. Das ist ja, stelle ich mir so ähnlich vor. Man baut eine Stromschiene durch und kann dann da eine Wallbox machen, wo man sie gerade möchte halt. Ne?
Genau, also diese Abgangssituationen sind so alle 50 Zentimeter oder auch alle Meter. Das ist dann standardisiert so aufgebaut.
Und da kann ich dann meine Wallbox quasi aus dem Kofferraum holen, reinstecken, oder die wird dann schon festmontiert? Ne? Die habe ich nicht dabei immer dann.
Ja.
Also man kann die Technik so grob in drei Bereiche gliedern. Das eine ist die Basistechnik im Hausanschlussraum, dann die Stromverteiltechnik mit den gerade zitierten Schienenverteilern und am Ende am Stellplatz dann die Ladetechnik. Und in unserem Vorgehen, das ist dann zweistufig, machen wir am Anfang ein Konzept, wo auch alle drei Teile drin sind, gebaut, holen dann drei Angebote ein, gerade in der WEG-Situation. Und gebaut wird dann aber erstmal nur die Basistechnik und die Verteiltechnik. Das ist auch der größte Kostenpunkt, zum Beispiel so 1000 Euro netto pro Stellplatz kann man da rechnen, kann auch mal mehr sein in kleinen Objekten. Und das ist dann drin, das Haus ist dann ready, wie wir so sagen. Und wenn dann jemand noch seinen Stellplatz ready machen will, dann kann er entweder eine Betonung kompatible Wallbox mitbringen oder erwerben oder eine beim Betreiber mieten oder auch kaufen. Gibt's diverse Modelle, aber das ist dann nur noch der kleinste Kostenpunkt, eben die sogenannte Individualtechnik am Stellplatz.
Was ich jetzt höre an dem Preis, der jetzt von dir genannt wurde, so teuer ist das ja gar nicht. Ich meine, so eine Wallbox, die kostet irgendwas zwischen 600 und 2000 Euro. Und wenn dann nur die Infrastruktur für 1000 Euro käme, plus jetzt dann noch die individuelle Ladelösung für den Stellplatz, ist das ja eigentlich jetzt nicht so überspitzt, oder?
Ja, die billigsten Wallboxen sind momentan so bei 500 Euro, Stichwort Baumarkt. Aber wie gesagt, man braucht eine smarte. Wenn man möchte, auch eine eichrechtskonforme, dann braucht die ihre Zuleitung, Stromleitung, Datenleitung, den Abgangskasten, wenn man eine Stromschiene hat, oder die Verteilerkästen, plus die Montage, Inbetriebnahme. Es läppert sich dann leider doch ein bisschen, so dass da auch mal 2000 Euro zusammenkommen können.
Als Selbermacher sozusagen mit einer qualitativ guten Wallbox, die gewisse Schnittstellen hat, liegt man mit allen drum und dran auch schon bei 2000 Euro, also die man regeln kann und wo man ein bisschen Komfort hat.
Also wir kommen gar nicht mehr drum weg. Es muss alles smart sein, damit wir zukünftig unsere Energie richtig verteilen können.
Wichtig finde ich, dass man sich von vornherein auf ein Gesamtkonzept einigt, eine Basistechnik und Verteiltechnik aufbaut, die man dann erweitern kann. Weil wenn man diesen Wildwuchsweg geht, das wäre das Gegenteil, also jeder einzeln versucht vorzugehen dann wird es leider teurer, weil dann muss ja jeder seine komplette Technik kaufen und jeder die Wanddurchbrüche durchführen lassen und so weiter. Dann wird es wahrscheinlich in Summe für jeden teurer sogar, als wenn man sich zusammentut und von vornherein gemeinsam in eine Grundtechnik investiert.
Große Probleme sehe ich immer noch dabei, dass es viele verschiedene Hersteller gibt, verschiedene Protokolle, Busanbindungen und dass es da noch keinen richtigen Standard gibt. Man legt sich halt auf einen fest und man muss hoffen, dass der das Geschäftsmodell nicht aufgibt und die Technik halt weiterführt. Sonst steht man da auf einmal in 5 oder 10 Jahren da mit Wallboxen, die man eigentlich dann wegschmeißen kann.
Zum Teil vielleicht ein Thema, allerdings wir beraten eigentlich schon so, dass wir typischerweise namhafte Hersteller nennen, die teilweise auch schon sehr lange am Markt sind, wenn man hier bei Elektromobilität von langem Markt sprechen kann. Aber ich denke jetzt da konkret an Mennekes oder zum Beispiel ABL. Das sind Unternehmen, ABL hat ja die Schuko-Steckdose in Anführungsstrichen erfunden. Oder Mennekes, der Typ-2-Stecker ist ja im Grunde auch wieder eine Konzeption von Mennekes. Also insofern, das sind schon Unternehmen, die auch eine Weile noch auf dem Markt sein werden. Also insofern würde ich da sagen, das passt schon, das klappt schon.
Meine Entscheidung war auch, einen bekannten Hersteller zu nehmen und nicht gerade zum Discounter gehen und die günstigste Lademöglichkeit zu nehmen halt.
Ja, Kepa, Alfen, Subtech, einfach nur um ein paar noch zu nennen. Wir sind da ja auch neutral, planen von A bis Z. Wenn der Kunde ein Versorger ist, die haben manchmal Vorgaben, dass sie eben gewisse Hersteller schon Rahmenverträge haben und die verbaut und geplant sehen wollen. Aber gerade Endkunden sind da auch flexibel, ja, und halt funktionieren und günstig sein und gut ausschauen und erweiterbar sein. Und dementsprechend schauen wir dann, dass es genau das erfüllt und dann eben so günstig wie möglich, aber auch mit dem Anspruch, jetzt nicht den billigsten zu nehmen, der jetzt so im Verdacht steht, dass er morgen schon insolvent ist.
Ich meine, im Endeffekt interessiert den Techniker, wie die Technik drin aussieht. Der Normale, der Auto fährt, der möchte einfach vielleicht ein schickes Ding haben, reinstecken und dann ist gut.
Über die Autos wird viel gesprochen. Die bestimmen auch meist, was passiert, wie die Standards sind, was gezogen wird. Die Wallbox ist dann nur noch ein kleines Thema, ist auch nicht so spektakulär eigentlich. Und das Interessante, wo wir uns sehr gut auskennen, ist dann alles zwischen Wallbox und Hausanschluss. Also in der Teil ist so unsexy. Da muss man eben in Räume rein, die dunkel sind, die abgesperrt sind und sich darum kümmern, dass da die Basistechnik reinkommt. Das wird eigentlich nirgends diskutiert und ist so ein bisschen die große Unbekannte und darauf haben wir uns eben spezialisiert.
Okay, zum Thema, worüber ihr euch auskennt. Von euch wird eine Broschüre über den CH Beck Verlag vertrieben. Wollt ihr dazu mal was sagen?
Die ist vor 2 Jahren entstanden, gemeinsam mit einer Anwaltskanzlei, wo wir mal durchdekliniert haben, wie das Thema gelöst werden konnte. Da kam eben neu das WMOG raus, ein Gesetz vom Dezember 2020, was eben dieses Recht auf Ladepunkt eingeräumt hat. Und ja, sprunghaft haben dann eben sehr viele Leute die Idee bekommen, gab es auch noch KfW-Förderung, sich jetzt eine Ladestation zuzulegen. Und da hat man fast keine Infos gefunden. Und da dachten wir, wir beschäftigen uns eh jeden Tag damit und dann schreiben wir das doch mal zusammen in einer kleinen handlichen Broschüre. Kostet, glaube ich, 6,90 Euro, also durchaus erschwinglich für die Endkunden. E-Mobilität in privaten Gebäuden. Und dort kann man einiges, was wir heute erzählt haben, auch nachlesen. Und das gibt's in jeder guten Buchhandlung.
Ich habe es gerade vor mir liegen, also ich kann das wirklich jedem empfehlen. Wir werden es auch noch in unseren Shownotes verlinken. Vielleicht mal ganz kurz optisch erklärt, was da wie zu finden ist. Man geht auf rechtliche Dinge ein, was gerade erzählt wurde. Man geht auf, sag es mal, Verteilungsarten ein, wie das an einen Wohnungszähler angeschlossen wird oder ob es einen anderen Stromzähler in der Tiefgarage gibt. Diverse Varianten, wie Controller angeschlossen werden könnten. Das ist natürlich alles sehr schematisch, nicht als finale Variante, sondern es ist eine Richtlinie, Guideline vielleicht, ein Handbuch, wie man sowas angehen kann. Und auch dieses Eagle-Modell, was von euch genannt wurde, wird hier auch schön erklärt. Also das ist wirklich eine super Broschüre. Also ich würde es nicht so als Broschüre benennen. Das klingt irgendwie so billig. Das ist eigentlich eher ein gutes Kompendium, um irgendwie als Eigentümergemeinschaft auch damit starten zu können und erstmal eine Idee zu haben, in welche Richtung das gehen könnte. Oder Thorsten, was sagst du?
Kompendium? Ja? Klingt gut.
Ja, ist, also ich finde schon, das hat hat wirklich eine sehr gute Qualität und vor allen Dingen, dass auch rechtliche Dinge angegangen werden, wenn man sich für ein bestimmtes Abrechnungsmodell entscheidet, wie ja muss man das alles rechtlich bewerten. Also das ist super, kann man wirklich nur empfehlen. Wir packen das auch in die Shownotes rein.
Es sind halt auch viele weiche Themen, so Beschlussfassungen in der Eigentümerversammlung, diese Ängste nehmen vor diesem neuen Thema, jenseits der Technik, die man beherrschen muss, wo wir eben sehr viel tun, da wir gerade halt in Mehrfamilienhäusern viel unterwegs sind. Und es geht dann auch bis hinten raus, bis zum Betrieb und zur Abrechnung. Also Abrechnung ist auch ein Riesenthema, auch wenn Technik und so weiter irgendwann alles durcherklärt ist. Steht immer so im Raum, man zahlt vielleicht Strom von einem, ein Verbrennerfahrer zahlt Strom vom E-Mobilisten oder so. Also dieses sauber und rechtskonform abrechnen ist auch immer ein sehr großes Thema, wo wir sehr viel Input noch bringen müssen und was wir natürlich bei unseren geplanten Lösungen auch alles berücksichtigen.
Also Thorsten, ich denke mal, falls sich jemand doch nochmal von uns irgendwie eine Immobilie mit mehreren Wohnungen holen sollte, also wir wären jetzt nicht verängstigt, da irgendwas zu installieren oder installieren zu lassen von Profis, sondern das ist einfach nur, man muss sich damit mal kurz beschäftigen. Holt sich ein paar professionelle Leute ran und dann sollte das eigentlich kein Problem sein, oder?
Ja, genau. Das ist irgendwie so wie ein Telefonanschluss. Das musst du haben, das wirst du deine Wohnung in Zukunft eh nicht mehr los.
Also das freut uns sehr, dass die Botschaft bei euch so angekommen ist, dass es tatsächlich gut machbar ist, dass es zwar ein bisschen, sagen wir mal, einen Grips braucht, aber dass es im Grunde genommen am Ende des Tages kein Hexenwerk ist. Auch keine Rocket Science, sondern dass es einfach ein vernünftiges Umsetzen von bestehenden Fragestellungen ist. Und dann kommt man tatsächlich zum Laden zu Hause. Ja, das ist sehr wohl realisierbar, das Ganze.
Ja, nach Kabelfernsehen und Internet ist das jetzt einfach das nächste Thema, was peu à peu in jedem Haus kommt. So langsam verstehen es auch die Planer und Elektriker, die wir dann immer um Angebote zum Bau bitten, was reinzubauen ist, also das Ganze standardisiert sich immer mehr und wird jetzt immer mehr zu einem Must-Have, wie man so schön sagt.
Dann im Idealfall sind wir tatsächlich auch in 10 Jahren gar nicht mehr da, weil nämlich jeder eine Ladeinfrastruktur hat und es ist allgemein bekannt ist, wie so etwas geht, dann ist unser Job erfüllt und dann sind wir da erstmal ganz zufrieden mit.
Okay, das war dann euer Beitrag für die Energiewende, was ja auch gut ist.
Dann planen wir andere Themen.
Dann herzlichen Dank an Martin Amberger und Michael König von der Frequentum GmbH. Dann lass uns die Autos im Keller alle laden, oder, Thorsten?
Genau, lass uns anfangen.
Alles Gute und bis demnächst. Ciao.
Tschüss.
Mach's gut, tschüss.